Menschen, die an Demenz erkrankt sind, Alzheimer erkrankt, wie auch immer, erleben in vielfältiger Weise, dass viele Aktivitäten, viele Dinge, die ihr Leben ausgemacht haben, verschwinden. Das Gedächtnis verschwindet. Gefühle der Angst und der Einsamkeit kommen auf. Schuldgefühle, Geschichten, die das Leben geprägt hatten, poppen auf einmal wieder auf. Und in all dem werden sie weniger artikulierfähig. Aber ich erlebe, dass es eine Ebene gibt, auf der man Beziehung halten kann. Und das Herz, hebräisch, nefesh, die Seele, das ist der Sitz des Menschen, dessen, was das Leben ausmacht. Das kann nicht dement werden.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Seefunken-Podcasts der Evangelischen Akademie Tutzing. Mein Name ist Dorothea Grass und ich stelle Ihnen in diesem Format Themen vor, mit denen wir uns aktuell beschäftigen. Und ich unterhalte mich mit Kolleginnen und Kollegen und Expertinnen und Experten. Und ich freue mich, dass heute diese beiden Personen bei mir sind. Barbara Kittelberger, die frühere Stadtdekanin von München, mittlerweile Pfarrerin im Ruhestand und ehrenamtlich tätige Seelsorgerin. Und sie ist auch Leiterin des Freundeskreises der Evangelischen Akademie Tutzing in München. Herzlich willkommen.
Hallo, grüße Gott.
Und neben ihm sitzt Dr. Hendrik Meyer, Magister, stellvertretender Direktor und Studienleiter hier an der Evangelischen Akademie Tutzing. Herzlich willkommen.
Ja, hallo, ich freue mich, hier zu sein.
Schön, dass Sie beide da sind. Frau Kittelberger, Sie sind im Ruhestand ehrenamtlich tätig, und zwar in der Seelsorge auf einer Demenzstation. Und Demenz ist das Thema, über das wir uns heute Morgen unterhalten wollen, oder wann immer Sie diesen Podcast anhören, vielleicht ist das auch an einem Abend. Wir wollen auf jeden Fall über Demenz reden. Vielleicht können Sie uns schildern, was Sie in Ihrer Arbeit dort auf der Demenzstation erleben.
Ich möchte mit zwei Stichworten anfangen, mit dem Stichwort Begegnung und Beziehung. Beziehung ist das, was uns Menschen lebendig hält, was uns Kraft gibt und woraus wir Kraft schöpfen können. Und Begegnung ist das, was ich tagtäglich in den Momenten, wo ich mit Menschen zu tun habe, erlebe. Ich möchte ein Beispiel nennen. Wenn ich die Demenzstation besuche, dann begegnet mir meistens eine Frau mit leuchtenden Augen und mit einem kleinen Goldzahn im Gebiss. Diese Frau kann wenig sprechen, aber wenn sie mich sieht, dann kommt sie auf mich zu und gibt mir ein Busserl auf die Wange. Diese Begegnung ist ein Einverständnis. Wir kennen uns und wir haben eine Beziehung. Es ist fast so, als man könnte sagen, das Herz wird nicht dement, denn es ist eine Begegnung von Herz zu Herz.
Sie haben, dieser Begriff, das Herz wird nicht dement, das ist, glaube ich, ein Zitat aus einem Buch. Das haben Sie neulich erwähnt in einem Vortrag von Udo Bär und Gabi Schotte-Lange, das Herz wird nicht dement. Und das finde ich einen unglaublich prägenden Ausspruch. Was meint es denn eigentlich, das Herz wird nicht dement?
Menschen, die an Demenz erkrankt sind, Alzheimer erkrankt, wie auch immer, erleben in vielfältiger Weise, dass viele Aktivitäten, viele Dinge, die ihr Leben ausgemacht haben, verschwinden. Das Gedächtnis verschwindet. Gefühle der Angst und der Einsamkeit kommen auf. Schuldgefühle, Geschichten, die das Leben geprägt hatten, poppen auf einmal wieder auf. Und in all dem werden sie weniger artikulierfähig. Aber ich erlebe, und das zeigt dieses Buch ja auch, dass es eine Ebene gibt, auf der man Beziehung halten kann. Und das Herz, Hebräisch, Nefesh, die Seele, das ist der Sitz des Menschen, dessen, was das Leben ausmacht. Das kann nicht dement werden.
Sie haben gerade schon angesprochen, dass es viele Gefühle gibt, die Ihnen da begegnen in der Arbeit mit den Betroffenen, aber auch eben mit den Angehörigen. Und vielleicht könnten Sie das einmal beschreiben, wie diese Gefühle von Demenzkranken sich verändern oder auch nicht verändern oder verstärken und welche Gefühle das sind.
Ich möchte das Gefühl der Scham benennen, denn es ist so, dass Menschen, die an demenzieller Erkrankung leiden, durchaus wahrnehmen, was mit ihnen passiert. Dann hat jemand, weil er sein Wasser nicht halten konnte, in die Hose gemacht. Und man sieht es auf der Hose. Und jetzt wäre die falsche Antwort, die oft kommt, ja, Frau so und so, warum haben Sie denn nicht rechtzeitig gesagt, dass Sie auf Toilette müssen? Dann hätten wir doch das vermeiden können. Aber damit beschämt man einen Menschen. Denn vielleicht hat sie oder er es gar nicht richtig gemerkt. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir Respekt behalten vor der Person. Dass wir respektieren, dass auch in der Reduziertheit der Mensch da ist. Ein anderes Gefühl, was ich gerne noch erwähnen möchte, ist die Angst. Die Angst, das Gedächtnis zu verlieren. Die Angst zu erleben, dass das Kurzzeitgedächtnis einfach nicht mehr funktioniert. Die Angst zu erleben, dass man vielleicht erinnert werden muss daran, dass wenn ich Essen im Mund habe, ich schlucken muss. Oder dass ich auf einmal nicht mehr weiß, wie ich mit Messer und Gabel umgehen soll. Ich erinnere mich an eine Frau, die im Moment von dieser Angst geplagt ist. Was können Sie tun, wenn jemand so Angst hat? Ich kann sie ja nicht wegmachen, die Angst. Und ich bin auch kein Arzt oder Ärztin, die das verhindern kann. Das Einzige, was ich tue, dass ich mich zu ihr setze und sage, ja, das ist schlimm und die Angst ist da. Aber ich kann Ihnen anbieten, dass ich immer wieder komme. Und wir gemeinsam dieser Krake Angst, diesem Gespenst entgegenschauen. Und vielleicht gelingt es uns ab und zu mal, der Angst auszukommen und vielleicht sie auch mal aus dem Fenster zu werfen und wieder zu leben.
Das Wichtige ist, die Angst auch ernst zu nehmen, ja, und anzunehmen,
ja,
und nicht
überhaupt nicht
zu diskutieren.
Ja, oder zu sagen, du brauchst keine Angst zu haben. Das ist ja Quatsch. Denn wenn der Mensch Angst hat, hat Angst. Und es ist doch auch tatsächlich eine Angst. Wenn ich auf einmal spüre, mein Kopf funktioniert nicht mehr. Das ist ja für jeden von uns schwierig. Und dann sagen wir so dahin, ach, man wird ein bisschen dement. Das ist nicht ernst nehmen der Erkrankung.
Was ist mit Aggression?
Aggression gibt ein hohes Potenzial an Aggression, was oft dann mit Medikamenten bearbeitet wird, worunter auch Angehörige es erleiden, muss man einfach sagen, weil die Angehörigen das deutlich erleben, wenn auf einmal die Person sagt, ich kenne dich gar nicht mehr und du gehörst gar nicht mehr zu mir oder anfangen aggressiv zu schlagen oder sonst was. Das ist, weil Menschen vielleicht sich in ihrer eigenen Haut nicht mehr wohlfühlen können, weil sie nicht anders können, als sozusagen um sich zu schlagen, weil sie sich spüren müssen. Und ja, es ist schwierig, weil Aggression ja oft auch grenzüberschreitend ist, weil dann auf einmal Menschen verletzt werden, wie Angehörige oder Pflegekräfte, und man sich natürlich auch abgrenzen muss und Grenzen setzen muss und nicht nur sagen kann, die Person ist jetzt krank, und deswegen lassen wir alles durchgehen. Man muss auch sagen, nein, das geht hier nicht. Herr so und so, das geht im Moment nicht. Bitte hören Sie auf.
Was raten Sie Angehörigen von demenzkranken Personen, die aggressiv reagieren? Also was ist ein guter Umgang damit?
Ich Das ist immer ist schwer zu sagen, deswegen zögere ich auch ein bisschen, weil es kommt immer auf die Situation an. Ich glaube, sich auf alle Fälle Hilfe zu holen, nie zu denken, man muss alles alleine machen. Sie sind nicht allein. Als Angehörige sind sie nicht allein, sondern wenn sie sich umschauen, gibt es so viele andere Angehörige, denen es ähnlich geht. Und sich bei kompetenten Fachstellen Hilfe zu holen, ist das Allerwichtigste.
Demenz war ein Schwerpunkt im letzten Veranstaltungsjahr der Evangelischen Akademie Tutzing und bei Ihnen, Herr Mayer, Magister, angesiedelt in Ihrem Referat. Warum ist das Thema denn so wichtig und aus welchem Grund haben Sie sich damit beschäftigt?
Man kann die Wichtigkeit des Themas, glaube ich, gut an nur zwei Zahlen schon ablesen. Prognosen sind immer schwierig, aber wir leben im Moment mit knapp 2 Millionen Menschen, die an einer Demenz erkrankt sind in Deutschland. Die Prognosen sagen, dass es bis 2050 2,8, fast 3 Millionen sein werden. Das heißt, ein doch deutlicher Anstieg der Menschen mit Demenz, das liegt am demografischen Wandel, das liegt daran, dass eben Menschen bei guter körperlicher Gesundheit immer älter werden und diese Phänomene natürlich dann deutlicher auch gerade bei Hochaltrigen auftreten. Und die andere Zahl ist, dass Professor Dr. Thomas Klee, Sozialexperte und Jurist und ein Kooperationspartner des Referats schon auch seit langer Zeit mit seinem Institut AGP Sozialforschung eine Pflegebedarfsplanung gemacht hat im Auftrag der Vereinigung der Pflegenden in Bayern. Eine ganz prägnante Zahl daran ist, dass Ende der 20er Jahre jetzt, 28, 29, voraussichtlich ein Kipppunkt erreicht sein wird, nämlich der Kipppunkt, dass die aus den Pflegeausbildungen kommenden neuen Pflegekräfte die frei werdenden Stellen auch hier durch den demografischen Wandel, durch die geburtenstarken Jahrgänge, die in Ruhestand gehen, nicht werden auffüllen können. Also alle anderen Faktoren mal außen vor gelassen. Der vielbeschworene Flexit, dass die Leute also in Massen aus der Pflege gehen wegen den schlechten Arbeitsbedingungen. Das kam auch bei der Studie heraus, dass es den gar nicht so gibt. Wenn alle diese Parameter relativ stabil sind, werden wir also die jetzigen Stellen 2030 nicht mehr besetzt haben und brauchen bis 2050 deutlich mehr Pflegekräfte. Das, glaube ich, zeigt allein, was dieses Problem auch für uns gesellschaftlich bedeutet. Und wir haben das im Referat deshalb auch aufgegriffen, weil wir gesagt haben, wir erleben gerade so viele Krisenphänomene weltweit, im internationalen Kontext, die Krise der Demokratie, all diese Dinge. Aber auch hier ist eine gesellschaftliche Herausforderung, der wir uns stellen müssen. Wir haben das getan auf zwei verschiedenen Weisen. Zum einen haben wir eine Reihe von sogenannten Fachtagen veranstaltet. Wir waren also an 5 verschiedenen Orten in ganz Bayern. Wir waren in Weiden in der Oberpfalz, in Kulmbach, wir waren in München, Kaufbeuren und Nürnberg. Wir waren dort als Kooperation der Evangelischen Akademie Tutzing mit ihrem Gesamtfreundeskreis, mit den örtlichen Freundeskreisen an diesen Orten. Wir haben mit lokalen Erwachsenenbildungseinrichtungen kooperiert, teilweise auch mit Pflegenetzwerken. Und die Idee war, das Thema Demenz dort noch einmal auf die Agenda zu bringen.
Nicht vergessen hieß es auch, glaube ich.
Nicht vergessen hieß der Fachtag, genau. Richtig. Gemeinsam sorgen für Menschen mit Demenz. Barbara Kittelberger war an all diesen Terminen dabei, auch Professor Dr. Arnemann Zeschke, der dort einen Vortrag gehalten hat. Und angesichts dieser Situation, die da auf uns zukommt, war unsere Idee zu fragen, was gibt es eigentlich schon an Ressourcen an diesen Orten, an Netzwerken, an Gruppen, an Angeboten für Menschen mit Demenz? Und nun kamen wir auch mit einem gewissen kirchlichen Hintergrund. Wir sind eben auch zusammen tätig im Unterausschuss der Synode für Medizinethik und beschäftigen uns dort nochmal mit dem Thema Demenz. Es wird vielleicht eine neue kirchliche Demenzhandreichung in absehbarer Zeit geben. Und wir wollten wissen, was ist da? Was brauchen die Leute? Was gibt es schon? Und wo könnte vielleicht auch Kirche noch einen wichtigen Baustein in diesen Netzwerken darstellen? Uns ist dabei bewusst, dass in allen Debatten, die wir gerade um Ressourcenknappheit, um Mitgliederschwund, um Kürzungen in der Kirche haben, dass Kirche nicht alles tun muss. Kirche muss nicht alles selber machen. Aber wir wollten wissen, wie kann sich Kirche klug in diese Netzwerke einbringen? Und wir haben ganz viele tolle Dinge gesehen. Wir haben, ich erinnere mich gerade jetzt spontan an Kulmbach, wo Ute Hopper-Dietzel, die dort die Fachstelle für Demenz und Pflege im Hofer Land leitet, vorgetragen hat, was sie alles machen und wo vor allen Dingen auch eine tolle Kooperation deutlich wurde eben mit kirchlichen Akteuren in der Region. Ute Hopper-Dietzel schult zum Beispiel kirchliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Umgang mit Menschen mit Demenz, die uns ja in den Gemeinden auch begegnen. Sie hat mitgearbeitet an einem Konzept zu einem demenzsensiblen Gottesdienst, den es mittlerweile als Broschüre in ganz Bayern gibt, den man also kaufen kann über das Gottesdienstinstitut, wo auch gerade die jetzt aus dem Amt geschiedene Regionalbischöfin Dorothea Greiner sich stark engagiert hat. Und das sind so Best-Practice-Beispiele, die wir da gesehen haben, wie es gut funktionieren kann, dass Kirche in einem Sorgenetzwerk von Demenz mit ein Akteur ist, nicht alles selber machen muss und kann, aber gleichzeitig sich des Themas annimmt.
Was ist denn das, was Betroffene oder auch Angehörige ihrer Erfahrung nach, jetzt nach den Veranstaltungen, die sie auch durchgeführt haben, am allermeisten benötigen im Umgang mit Demenz?
Also ich glaube, sie brauchen zunächst mal Verständnis und ein Ohr, das offen ist und zuhört. Denn die Not ist versteckt. Auch Angehörige sind beschämt, wenn sie erleben, dass die Person nicht mehr so funktioniert und man eben mit dem Anzug, den der Mann getragen hat, nicht mehr weit kommt, sondern auf einmal etwas anderes deutlich wird. Und ich glaube, das ist etwas, wenn wir das offene Ohr auch als Kirche noch mal einfach verstärken in unseren Netzwerken, dann ist eine ganze Menge getan.
Mein Eindruck war auch, ich war begeistert, wie gut das Angebot zum Teil auch ist in den Regionen, also über München und Nürnberg brauchen wir nicht reden, aber wirklich auch in den Regionen, in Weiden, in Kaufbeuern, da gibt es tolle Angebote, tolle Netzwerke.
Zum Beispiel?
Es gibt eine Angehörigengruppe in Weiden in der Oberpfalz, die sich ganz engagiert um eben Angehörige kümmert. Es gibt in Kaufbeuern, da haben wir den Seniorenbeauftragten der Stadt Kaufbeuern, der auch das Pflegenetzwerk dort koordiniert. Die haben ein Seniorenbüro auf dem Marktplatz, wo wirklich eine Anlaufstelle da ist. Und dennoch merken wir oder hat man gemerkt in diesen Vorträgen, dass es häufig so an so Kleinigkeiten fehlt. Das eine ist, und das hat Barbara Kittelberger gerade schon intoniert, häufig gibt es Angebote, aber ein Problem ist häufig immer, dass Angehörige, Betroffene in einer konkreten und auch akuten Situation häufig nicht zu diesem Angebot finden. Und ein halbes Jahr später die Leute alle feststellen, hätten wir das von einem halben Jahr gewusst, hätten wir von einem halben Jahr den Kontakt schon gehabt, dann wäre manches anders gelaufen. Und ich glaube, hier wäre so eine Ansatzstelle für Kirche auch und für die Gemeinden auch nochmal zu vermitteln. Denn als Kirche sind wir nach wie vor breit aufgestellt in der Fläche. Wir haben immer noch überall Gemeinden, wir haben ehrenamtliche und hauptamtliche Mitarbeitenden und trotz aller Vertrauenskrisen in der letzten Zeit durch die Forumsstudie und all diese Dinge, die wir erlebt haben, vertrauen gerade ältere Menschen auch noch ehrenamtlichen, hauptamtlichen, die von der Kirche kommen. Wir haben Besuchsdienste und ich glaube, dass all das auch wie so eine seismografische Funktion haben kann, zu merken, Mensch, da verändern sich Menschen in unserer Gemeinde, da verändern sich Menschen in unseren Gruppen und dann aber auch kompetent zu wissen, wohin man weitervermitteln muss. Das ist, was ich mir auch als Teil einer demenzsensiblen Gemeinde vorstelle. Und bevor jetzt die Kolleginnen und Kollegen in den Gemeinden denken, jetzt muss ich das auch noch machen, jetzt muss ich auch noch demenzsensibel sein, jetzt muss ich auch noch, ich glaube, das ist gar nicht mehr Arbeit. Es ist eine Frage von Haltung und von Bewusstsein und dann ist es vielleicht die Frage von, habe ich den Flyer der Alzheimer-Gesellschaft zur Hand? Habe ich die Telefonnummer der Angehörigengruppe, an die ich weiterverweisen kann? Und mehr braucht es dann auch nicht. Und das ist dann sehr, sehr wertvoll. Eine zweite Sache will ich noch erwähnen, die mir irgendwie wichtig ist. Die Angehörigengruppe in Weiden, ich hoffe, ich habe das jetzt richtig noch im Kopf, traf sich immer im Foyer der Stadthalle. Und wenn da aber Veranstaltungen waren, dann war es trubelig, dann liefen Menschen durch, dann merkte man, hatten sie ein Raumproblem. Kirche hat große Räumlichkeiten, die sie selbst zum Teil nicht mehr befüllen kann mit eigenen Veranstaltungen. Was wir gerade machen in der Krise ist, wir versuchen, die zu Geld zu machen. Man könnte es aber auch als einen sehr bewussten Beitrag zu einem Sorgenetzwerk zu Demenz verstehen, zu einem Beitrag zu der Quartiersarbeit, zu sagen, nein, wir öffnen diese Räume ganz bewusst für bestehende Angebote. Wir holen diese Angebote in unsere Gemeindehäuser nicht zu immer weiter steigenden Mieten, sondern wir nehmen das auch als unseren Auftrag wahr, diese Räume dann auch zur Verfügung zu stellen und Menschen ein Zuhause zu geben.
Also da höre ich schon zwei Bausteine raus aus Ihren Empfehlungen, die Sie praktisch für Kirche sich überlegt haben. Also zum einen eine größere Sichtbarmachung der Angebote, die es gibt. Also wir nennen es jetzt einfach mal Öffentlichkeitsarbeit. Und das Zweite ist, die Räume zur Verfügung zu stellen als Kirche, nicht zu sagen, die vielen Räume, die wir jetzt haben, die verkaufen wir, weil wir die können wir nicht mehr füllen, sondern zu sagen, ganz bewusst, die stellen wir zur Verfügung, zum Beispiel für demenzkranke Personen. Was wären noch Bausteine, die in einem solchen Papier, an dem Sie jetzt gerade arbeiten, sich finden? Ich meine, das ist natürlich schon einiges und viel.
Also ich würde ganz gern noch mal auf die Haltung zurückkommen, denn ich denke, das ist das Wesentliche. Wenn wir Kirche als öffentliche Kirche verstehen, dann kann es nicht meine Räume und deine Räume geben, sondern man müsste, ich bin sehr idealistisch, ich weiß das, auch wenn ich mal in der Verwaltung der Kirche gearbeitet habe, dann müsste es deutlich sein, dass öffentliche Räume sind, an denen das Leben, wie es jetzt ist, stattfinden kann. Und die Haltung, die wir dazu brauchen, ist zu sagen, ich bin bereit, wie die Begegnung auch ausschaut, diese Begegnung zu ermöglichen. Und ich bin bereit, Beziehung zu halten. Seelsorge im wahrsten Sinn des Wortes heißt ja, sich nicht um die Seele der anderen zu kümmern, sondern es heißt doch, auf einer Ebene miteinander unterwegs zu sein und mal mit dem anderen eine Meile zu gehen. Vielleicht mal die zweite Geige zu spielen und den anderen den Vortritt zu lassen und zu gucken, was braucht er und wo kann ich unterstützend tätig sein. Das wünsche ich mir und ich denke, wenn das gelingen würde in unseren Räumen, dann ist eine Abendmahlsgemeinschaft zum Beispiel ganz wunderbar, dann kann ein demenziell veränderter Mensch genauso am Tisch sitzen wie ein, oder am, um den Altar stehen, wie ein Fabrikbesitzer und die stehen nebeneinander und es ist ganz wunderbar. Das ist also auch eine Vorstellung von christlicher Gemeinschaft, die ich nicht aufgeben mag.
Finde auch und kann da gut anknüpfen. Wir müssen nochmal neu über unsere Vorstellung von Inklusion und Arbeit mit Menschen mit Demenz nachdenken. Ich habe eben schon diese tolle Initiative zu einem demenzsensiblen Gottesdienst, diese Broschüre erwähnt, die da in Oberfranken entstanden ist. Das finde ich richtig wichtig und gut. Und ich würde mir wünschen, dass in den Gemeinden viel mehr demenzsensible Gottesdienste gefeiert würden. Ich würde mir aber umso mehr wünschen, dass nicht nur einmal im Monat oder einmal im Quartal ein Gottesdienst für Menschen mit Demenz und ihren Angehörigen gefeiert wird, wo dann niemand anders hingeht. Ich würde mir wünschen, dass wir Gottesdienste für alle feiern, dass wir Kinder, Menschen mit Demenz, Menschen mit Depressionen, mit psychischen Veränderungen zusammenkommen können in der Kirche, in den Gottesdiensten und dass alle davon dann auch etwas haben und so sein dürfen, wie sie sind. Das heißt, wir müssen irgendwie auch nochmal über andere Angebotsformen nachdenken, glaube ich. Das ist mir irgendwie wichtig und ich glaube, es gibt viele Formen der Arbeit, nicht nur den Gottesdienst, den wir auch kirchlicherseits machen können. Ich muss jetzt gerade nochmal an die Demenztagung denken, die wir im Mai auch hier gemacht haben, zusammen mit Professor Klee, den ich schon erwähnt habe, und auch mit Professor Hahnemann-Zeschke, den ich ebenfalls erwähnt hatte schon. Zwei Sachen. Es gab einen Workshop, da saßen wir im Schlosspark bei bestem Wetter und es ging um sozusagen ein Angebot, Menschen mit Demenz für Kunst zu begeistern, für Kultur zu begeistern. Da wurde gearbeitet mit den Dingen, die in der Natur da sind. Das war ganz wunderbar zu sehen. Und das andere, wir hatten eine Ausstellung im Foyer hier der Akademie, die Oliver Schulz mitgebracht hatte. Oliver Schulz aus Wiesbaden, er ist selbstschaffender, freischaffender Künstler, ist Germanist, studierter Germanist und mittlerweile wissenschaftlicher Mitarbeiter auch an der Universität Gießen, im Bereich auch der Demenz. Er gibt das Demenz-Magazin heraus und er arbeitet mit Menschen mit Demenz und lässt sie malen. Und es ist wunderbar, wie tolle Bilder bei dieser Arbeit entstanden sind, die künstlerisch wertvoll sind, was er uns damit erklärt hat, dass Menschen mit Demenz wesentlich langsamer den Pinsel führen. Und das führt zu ganz neuen Linienführungen. Und das war ganz, ganz toll und berührend zu hören, was er aus seiner Arbeit mit den Menschen erzählt und auch über solche Angebote auch im kirchlichen Raum nachzudenken. Das finde ich nochmal interessant. Auch hier, man muss es nicht alles selbst machen. Es gibt viele Menschen, die das auch anbieten, wie zum Beispiel Petra Kellermann, die diesen Workshop geleitet hat, und Oliver Schulz mit seinen Bildern.
Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen beiden. Vielen Dank, Barbara Kittelberger. Vielen Dank, Henrik Meyer-Magister, dass Sie beide bei mir waren im Podcast und wir uns zu diesem wichtigen Thema austauschen konnten.
Vielen Dank für die Einladung.
Herzlichen Dank.
Das war der Seefunken-Podcast der Evangelischen Akademie Tutzing. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und ich freue mich, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder dabei sind und diesen Podcast weiterempfehlen. Bis dahin, alles Gute und auf Wiederhören.